Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Was würdest du sagen, wenn du in wenigen Sätzen erklären müsstest, worum es in der Bibel eigentlich geht? So eine Frage kann uns ganz schön ins Schwitzen bringen. 66 Bücher, über Jahrtausende geschrieben, auf 3 Kontinenten. Wie soll man das alles in ein paar Worte packen? Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Jemand fragt dich, was du glaubst, du willst das erklären und du merkst, wie du schnell dabei ins Stammeln gerätst. Oder ganz im Gegenteil, auf einmal redest du nur noch in Fachbegriffen, die für dein Gegenüber überhaupt nicht mehr greifbar sind. Genau hier setzt der Römerbrief an. Paulus schreibt an Christen, die schon glauben, aber die das Evangelium in seiner Tiefe noch besser verstehen sollen. Und vielleicht ist das auch für uns heute der Punkt, nicht was weißt du alles schon, sondern wie tief ist dir das Evangelium wirklich ins Herz gedrungen? Der Römerbrief ist so etwas wie das Herzstück biblischer Theologie und gleichzeitig ein persönlicher Brief an Menschen, die glauben, aber noch mehr verstehen sollen. Paulus will zeigen, was es heißt, dass Gott gerecht ist und wie diese Gerechtigkeit für uns nicht zur Bedrohung, sondern zur Rettung wird. Wenn wir den Römerbrief oder irgendein Buch in der Bibel verstehen wollen, dann müssen wir uns den Gesamtkontext der Bibel anschauen. Denn die Bibel wurde zwar in verschiedenen Sprachen geschrieben, sie spricht aber trotzdem eine Sprache. Sie zeichnet von 1. Mose bis Offenbarung 22 ein zusammenhängendes Bild. Kennst du das? Was würdet ihr sagen, ist das große Bild der Bibel? Was will uns Gott durch sein Wort zeigen? Habt ihr das hier schon mal gesehen? Irgendjemand von euch? Nicht? Okay. Das ist natürlich nur eine kreative Eselsbrücke und keine theologische Definition der Bibel. Aber es gibt viele Menschen, die die Bibel eben als genau das verstehen. Eine Art Handbuch oder Regelwerk für ein gutes Leben hier auf Erden. Eine Richtlinie. So kann man einige Bücher aus der Bibel, auch den Römerbrief, lesen und sich dabei auch viel Gutes für das eigene Leben mitnehmen. Aber wenn man so das 3. Buch Mose oder die Chroniken durchliest, dann gerät man schnell in Verzweiflung. Da kann man sich fürs eigene Leben nicht mehr so viel mit rausziehen, es sei denn, man möchte jetzt anfangen, nach den Gesetzen für das Volk Israel zu leben. Ich glaube, die Bibel ist mehr als ein Geschichtsbuch, ein Handbuch oder eine Richtlinie. Ich glaube, die Bibel ist ein Plan. Genauer gesagt glaube ich, die Bibel ist Gottes Rettungsplan, um eine verlorene Menschheit durch Jesus Christus zu retten. Jens hat uns bei seinem Zeugnis, erschrockener Blick, Jens hat uns bei seinem Zeugnis vor seiner Gemeindeaufnahme erzählt, dass er es amüsant fand und gleichzeitig erstaunlich, wie der Daniel den gesamten Römerbrief in einer Predigt ausgelegt hat. Ich setze da heute nochmal einen oben drauf und erkläre euch den gesamten Kontext der Bibel in 5 Punkten. Nein, das Bild ist natürlich vielseitiger als das. Und je tiefer man hineinschaut, desto vielfältiger werden die Details. Aber es gibt ein Muster von einem roten Faden, der sich durch die gesamte Bibel durchzieht. Fangen wir vorne an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Himmel ist der höher gestellte Bereich, in dem Gott wohnt und von wo aus er perfekt regiert. Die Erde ist dem Himmel untergeordnet und wurde von Gott dem Menschen anvertraut, damit er die Erde besiedelt und regiert, im Ebenbild Gottes. Gott wollte in perfekter Gemeinschaft mit dem Menschen zusammenleben, hier auf Erden. Doch der Mensch lehnte sich gegen Gott auf und wollte sein wie er. Er erkannte Gottes Autorität nicht an und brach das einzige Gebot, was Gott ihm gab, und brachte damit, mit dieser Sünde, den Tod in die Welt und hat die Verbindung zu Gott zerstört. Denn Gott ist heilig und kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Um vom Tod gerettet zu werden und wieder mit Gott in Verbindung zu kommen, muss der Mensch von seiner Sünde befreit werden. Um das zu erkennen, gab Gott dem Menschen sein Gesetz, die 10 Gebote. Sie zeigen Gottes heiligen Maßstab und die Sünde des Menschen. Die Menschen erkennen darin aber nicht ihre Sünde, sondern versuchen aus eigener Kraft, Gott gerecht zu werden. Doch Gott ist gnädig und geht dem Menschen in seiner Liebe nach. Er verspricht einen Retter, der sie von ihrer Sünde befreien soll. Durch Jesu Tod und Auferstehung hat Gott selbst den Tod und die Sünde bezwungen und damit das grundlegende Problem in der Verbindung zwischen Mensch und Gott besiegt. Und er gibt neues Leben denen, die daran glauben, indem er mit seinem Geist in sie kehrt und sie durch Christus und vielmehr in Christus ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben in einer Beziehung mit ihm leben können und ihn wieder auf Erde repräsentieren. Damit ist die Verbindung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt. Aber da hört es noch nicht auf. Sein Reich wird durch diese Verbindung zwischen seiner Gemeinde und ihm schon jetzt auf Erden und einmal in Ewigkeit in seiner vollen Herrlichkeit sichtbar, wenn Gott sein ewiges Königreich auf einer neuen Erde errichten wird, dass er zusammen mit seinen Heiligen regiert. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, die wir in 2 Teile aufteilen. Das Alte und das Neue Testament. Das Alte Testament zeigt hauptsächlich das Problem des Menschen und spiegelt ihn in Gottes heiligem Maßstab, dem Gesetz. Es zeigt die völlige Verlorenheit des Menschen und endet in Gottes Versprechen von einem zukünftigen Retter. Das Neue Testament konzentriert sich auf den Himmel und zeigt Gottes himmlische Lösung für das Problem, die in den Evangelien enthüllt wird. Gott selbst wird Mensch und wohnt unter uns in Form seines Sohnes Jesus Christus, dem versprochenen Retter. Er hat den Zorn Gottes getragen, Sünde und Tod besiegt und jeder, der daran glaubt, wird gerettet. Die Apostelgeschichte beschreibt, wie diese Lösung verbreitet wurde. Zuerst unter den Juden und dann besonders durch Paulus in der ganzen Welt. Die Briefe beschreiben, was durch Jesu Tod und Auferstehung geschehen ist und wie das neu gewonnene Leben praktisch in einer Beziehung zu Gott aussieht. Die Offenbarung gibt zum Schluss einen Einblick darin, wie Gott die Sünde und dem Tod auf der Erde ein Ende setzen wird und wieder in Gemeinschaft mit den Menschen leben wird. Zusammen malen sie ein großes Bild von Gottes Rettungsplan für den Menschen. So viel zum großen Bild der Bibel. Warum das für uns heute noch wichtig ist, sehen wir später nochmal. Wenn wir zum Römerbrief wollen, dann müssen wir ins Neue Testament, das wisst ihr, und an den 4 Evangelien und der Apostelgeschichte vorbei. Der Römerbrief ist der erste in der Reihe der Briefe von Paulus. Nicht chronologisch, aber in der Reihenfolge, wie wir sie in unserer Bibel haben. Und er ist auch von besonderem Stellenwert, denn Paulus erklärt uns in dem Brief wie in keinem anderen, was die Bedeutung der Bücher vor dem Römerbrief ist. Paulus schrieb den Brief während eines Winteraufenthalts in Korinth, etwa im Jahr 55 nach Christus. Zum Vergleich: Der älteste uns erhaltene Brief von Paulus ist der 1. Thessalonicher Brief, der etwa 5 Jahre zuvor geschrieben wurde. Paulus wünschte sich, eine Missionsreise bis nach Spanien durchführen zu können und wollte dazu die Welthauptstadt Rom als Basis für seine Arbeit gebrauchen. Das erklärt uns aber nicht, was Paulus dazu bewegte, eine so ausführliche Erklärung des Evangeliums zu schreiben und einer Gemeinde zu senden, die er selbst noch nie zuvor besucht hat. Die Gemeinde in Rom war nämlich in ihrer Zusammensetzung und Entstehung etwas Besonderes. Sie wurde nicht direkt von den Aposteln gegründet, sondern entstand vermutlich durch jüdische Pilgerer, die zu Pfingsten in Jerusalem waren und danach wieder nach Rom zurückkehrten. Dazu kamen vertriebene Judenchristen, gläubig gewordene Griechen, Römer, Proselyten und Menschen von anderen Teilen der Welt. Ein richtig bunt gemischter Haufen, der geistlich noch nicht von den Aposteln geprägt wurde. Dazu kommt, dass unter Kaiser Claudius für etwa 5 Jahre alle Juden aus Rom vertrieben wurden. Als diese wieder zurück nach Rom kommen konnten, merkten sie, dass die Gemeinde ziemlich nichtjüdisch geworden ist. Man war sich uneinig, wie man den Glauben, vor allem in Bezug auf das Gesetz und auf Rituale, ausleben soll. Die Gemeinde drohte zu spalten. Und dem will Paulus zuvorkommen und mit seinem Brief wieder Einheit schaffen. Schauen wir mal in den Brief hinein, was Paulus selbst zu seiner Motivation sagt. Vielleicht zu eurem Leidwesen mag ich die Elberfelder Übersetzung sehr gerne und habe die euch heute auch mitgebracht. Aber ich werde probieren, das langsam und strukturiert vorzulesen. Römer 1, 8 bis 15. Aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, eurer aller wegen, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob es mir doch wohl durch den Willen Gottes endlich einmal gelingen wird, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt es sehr, euch zu sehen, damit ich aber etwas geistliche Gnadengabe abgebe, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben des anderen, sowohl euren als auch meinen. Ich will aber nicht, dass euch unbekannt ist, Brüder, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen und bis jetzt verhindert worden bin, damit ich auch unter euch etwas Frucht habe, wie auch unter den übrigen Nationen. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Dementsprechend bin ich, so viel an mir ist, willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Der Glaube der Römer oder der Gemeinde in Rom war so groß, dass er in der ganzen Welt verkündet wurde. Paulus weiß sicherlich auch über die Schwierigkeiten, die in so einem jungen, multikulturellen Umfeld vorherrschen. Deswegen möchte er sie besuchen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben und um sie zu stärken. Und auch, um unter ihnen etwas Frucht zu haben, wie er selbst sagt. Besonders hervorsticht für mich aber etwas anderes. Das ist der letzte Vers von dem, was wir gerade gelesen haben. Er will ihnen das Evangelium verkünden. Warte mal. Der Glaube der Römer ist scheinbar so groß, dass die Christen aus aller Welt davon hören. Und er will zu ihnen kommen, um das Evangelium zu verkünden? Das ist für uns doch etwas Seltsames, unter Gläubigen zu evangelisieren, oder? Wie helfen wir Geschwistern, die geistliche Probleme haben? Mit Tipps für Gewohnheiten, Lebensweisen, mit einem guten Leseplan oder mit Geisteswirkung, aber selten mit dem Evangelium. Zugegebenermaßen ist der Römerbrief eine Erklärung des Evangeliums wie keine zweite. Aber er ist so geschrieben, dass er besonders motivierend für diejenigen ist, die bereits glauben. Und weil die Gemeinde noch etwas in den Kinderschuhen steckte, macht Paulus das sehr systematisch, Schritt für Schritt. In all dem kommt für Paulus vor allem eine Eigenschaft Gottes besonders zum Vorschein. Und das ist seine, was würdet ihr sagen? Seine Liebe, oder? Klingt doch gut. Johannes 3, 16 bezeichnen wir doch immer als den Schlüsselvers des Evangeliums. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, das kennen wir. Schauen wir mal hinein in Römer 1, Vers 16. Den Vers kennt ihr vielleicht auswendig. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Aber woher kommt diese Kraft für ein Gott wohlgefälliges Leben der Gläubigen? Was ist es, das sie unbeschämt vor anderen Menschen und vor Gott stehen lässt, weil sie vollkommen frei gemacht worden sind von ihrer Schuld? Ein Vers weiter. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zur Struktur von dem Brief. Zuerst erklärt Paulus das Problem des Menschen. Er zeigt die völlige Verlorenheit der Menschen auf und wie sie diese erkennen können. Die Juden durchs Gesetz und die Menschen durch die Moral und durch Gottes Handschrift in der Schöpfung. Das führt zu einem bitteren Urteil. Alle Menschen sind schuldig vor einem heiligen und gottgerechten Gott. Bei seiner Analyse beschreibt Paulus das Problem des Menschen aus drei Perspektiven. Die Sünde, also die Taten der Menschen in Kapitel 1 bis 5, der Zustand des Menschen als Sünder und die Kraftlosigkeit durch die Sünde im Fleisch der Menschen. Dabei belässt es Paulus natürlich nicht, sondern er begegnet den Problemen mit Gottes Lösungen. Die Sünde hat Christus gesühnt und zugedeckt. Dem Zustand als Sünder macht Gott ein Ende durch eine neue Identität in Christus. Und den kraftlosen Körper der Menschen macht Gott wieder lebendig durch seinen Geist. Danach gibt es einen kurzen Einschub zum Volk Israel, in dem Paulus erklärt, dass Gott gegenüber seinem Volk in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft völlig gerecht handelt. Zum Ende gibt es noch ein paar praktische Tipps von Paulus, wie die Gläubigen in Rom ihr neues Leben in ihrem Alltag gegenüber anderen Menschen, Autoritäten, anderen Christen und in ihrem Dienst ausleben können. Zusammengefasst sind Kapitel 1 bis 11 Lehre und Kapitel 12 bis 15 Praxis. In all dem kommt für Paulus vor allem eine Eigenschaft Gottes besonders zum Vorschein. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbart. Und diese Gerechtigkeit steht über der gesamten Argumentationslinie von Paulus. Sie erklärt, warum wir es verdient hätten zu sterben und warum es gerecht war, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist. In ihr sind Gottes Lösungen für unsere Probleme begründet. Und in der Gerechtigkeit Gottes liegt unser Heil, unsere Erlösung, unser Frieden mit Gott. Wir wissen, dass wir Rechtfertigung für unsere Sünden haben. In Kapitel 3, 24 bis 26 schreibt Paulus, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Durch die Gerechtigkeit Gottes haben wir die Rechtfertigung des Lebens. Kapitel 5, Vers 18, wenn es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und wir dürfen wissen, dass der Geist in unserem Leben neues Leben erzeugt, um für Gott zu leben. Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Neues Leben im Geist, Kapitel 8, Vers 10. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Vom neuen Leben, vom Frieden mit Gott haben wir gerade gehört. Wir wissen aber, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wir dürfen durch Gottes Gerechtigkeit wissen, dass uns alle Schwierigkeiten zum Guten werden. 8,28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und durch Gottes Gerechtigkeit kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Kapitel 8, 38 bis 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das Evangelium zeigt, was für eine Religion oder was für jede Religion die Liebe und Gerechtigkeit nicht miteinander verbindet, unmöglich ist. Gott ist gerecht, wenn er den Sünder rechtfertigt. Und so sorgt sie dafür, dass die Rechtfertigung des Sünders nie mehr vom Sünder abhängt, sondern von der Gerechtigkeit Gottes. Lasst mich das nochmal in einem Bild verdeutlichen. Stellt euch vor, ein Richter lässt den Mörder eurer Familie frei. Wäre er fair? Oder wäre er nicht vielmehr ein korrupter Richter? Die Bibel sagt, dass Gott ein gerechter Richter ist. In Psalm 7, Vers 12 steht es: Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Gott ist kein bestechlicher Richter. Er ist ein gerechter und strafender Gott, der eine schuldige Person niemals ungestraft davonkommen lässt. Nur mit der Liebe können wir diese Fragen nicht beantworten. Wenn wir die Vergebung der Sünden nur mit Liebe erklären, wenn der Richter den Mörder deiner Familie freilässt, weil er ihn so sehr liebt, wäre das für dich nicht total ungerecht? In Jeremia 11, Vers 20 heißt es: Aber du, Herr der Herrscher, der du gerecht richtest, Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Und in 2. Mose 43, Vers 7 heißt es: Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünden vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Gott vereint Liebe und Gerechtigkeit, indem er uns nachgeht und gnädig ist, indem er unsere Sünden vergibt, aber nicht ungestraft lässt. Er selbst trägt unser Gericht, damit wir leben können. Gerechtfertigt in ihm. Ist das nicht wunderbar? Wenn du daran glaubst, dann ist es für den Richter so, als wärst du auch für deine Sünden gestorben. Die Schuld ist nicht einfach weg. Sie wurde mit Jesu Tod bezahlt. Dein altes Leben ist vorbei. Es wurde vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt. Und dein neues Leben ist in Christus durch seine Auferstehung. Es gehört auch nicht mehr dir, zu deinem Glück. Römer 4, Vers 25 heißt es: Der unserer Übertretung wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und er wird die Welt richten und auf ewig Gerechtigkeit herstellen. Apostelgeschichte 17, Vers 31: Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wenn wir also an das große Bild der Bibel denken, dann sehen wir, Gott hat nicht einfach nur einen Plan gemacht, wie wir besser leben können, sondern wie er uns rettet, wie er uns verändert und wie er uns neu macht. Jetzt und in Ewigkeit. Am Anfang steht der Mensch, der sich von Gott entfernt hat. Durch Rebellion, durch Sünde, durch eigene Wege. Und dann kommt Gottes Eingreifen. Erst im Gesetz, dann in der Verheißung. Und schließlich in der Person Jesu Christi. Er kommt selbst in die Welt, nimmt unsere Schuld auf sich, stirbt stellvertretend am Kreuz und macht damit den Weg frei zu einem neuen Leben. Wer an ihn glaubt, ist neu gemacht. Wer an ihn glaubt, bekommt ein neues Herz, eine neue Identität, ein neues Ziel. Und wer an ihn glaubt, lebt nicht mehr aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Die Bibel ist kein Regelbuch, sie ist kein bloßer moralischer Kompass. Sie ist kein Geschichtsbuch. Sie ist Gottes Liebesbrief an eine verlorene Menschheit. Mit einer klaren Einladung: Komm zurück, ich habe alles dafür getan, damit du leben kannst. Und wie tut Gott das? Indem er selbst das Urteil trägt, das wir verdient hätten. 2. Korinther 5, Vers 21, für mich der Schlüsselvers des Evangeliums: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wenn du heute hier sitzt oder woanders zuhörst, vielleicht neu im Glauben, vielleicht schon lange dabei, dann ist diese Frage für dich entscheidend. Hast du verstanden, dass du durch den Glauben gerecht bist und dass du in der Gerechtigkeit Gottes leben darfst? Nicht aus deiner Kraft, nicht durch deinen Gehorsam, sondern aus Glauben. Aus dem, was Gott getan hat. Und genau das ist das Herz des Römerbriefs und das Evangelium in einem Satz. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Amen.